Über die 80er hieß es ja immer so großzügig bzw. großkotzig, also die 80er Jahre. Man habe sie nicht erlebt, wenn man sich an sie erinnern könne. Über diese Dekade weiß ich allerdings wirklich alles. Depeche Mode, NATO Doppelbeschuss, Hausmusik, fertig. Dämmeriger, aber auch dümmlicher ist meine Erinnerung an die 90s. Backstreet Boys, Spice Girls und dann, was eigentlich? Balkankrieg, Irakkrieg vielleicht noch. Das geht auch wirklich gründlicher und auch poppiger. Der Feuilletonist Joachim Henschel hat die 90er als ein Jahrzehnt zwischen Euphorie und Drama beschrieben. Zu geil für diese Welt heißt sein Buch. Und damit erstmal schön, dass Sie nicht zu geil sind, zu Radio 1 zu kommen. Grüß Sie herzlich.
Ja, bin ich nicht, danke. Hallo.
Es ist viel mir in Erinnerung zurückgebracht worden durch dieses wirklich heitere Potpourri aus der popmusikalischen universellen Welt der 90er Jahre. Ich wusste gar nicht mehr, dass zu geil für diese Welt eigentlich auch der erste Song bei Viva war. Wann fing das nochmal an?
Zum Sendestart am 1. Dezember 1993, da haben sich die drei Video-DJs Heike Makatsch, Nils Bokelberg und Mola Adebisi in so einem Kurz-Potpourri vorgestellt. Drei verschiedene Typen, quasi das Girl, der Slacker, Hip-Hopper, der coole Typ. Die haben alle eine kurze Ansprache gehalten, also gleich drei verschiedene Typen. Jeder Zuschauer hatte gleich seinen Lieblings-VJ und dann kam das erste Lied, wie Arsch auf einmal, sag ich jetzt mal, zu geil für diese Welt. Super großkotzig, super grell, super schrill. Im Prinzip eigentlich eine Stimmung, die damals nicht nur in der Jugendkultur so ein bisschen im Raum stand und viele angesteckt hat.
Dann habe ich für einen Moment den Verdacht gehegt, dass ich eigentlich bislang immer übersehen habe, dass das Epizentrum der 90er Jahre eigentlich der süddeutsche Raum war. Also du kommst selber auch, glaube ich, aus Tübingen. Bist dort auf den ersten Raves gewesen, sehr anschaulich geschildert. Damals hat man sich noch anständig einen Parkplatz am Waldrand gesucht und ging dann ekstatisch in eine Menge von Menschen und dann...
Dann konnte man da Sachen erleben, von denen man sonst im Spiegel gelesen hatte oder in irgendwelchen Zeitschriften oder Fernsehdokumentationen, dass es in Berlin total abginge, weil da eben nach dem Mauerfall neue Räume, neue Möglichkeiten, Ost-West liegt sich jubelnd in den Armen. Und das Tolle war tatsächlich damals, und das ist eben auch was ich besonders finde und sehr charakteristisch für diese Epoche, dass man auch im hintersten Schwaben, und wir kamen uns wirklich nicht besonders cool vor, da in Tübingen, dass man diese Sachen dort auch quasi nicht nur in so einer Schwundstufe erleben konnte, sondern wirklich eins zu eins. Also wir hatten damals nicht das Gefühl, wir spielen jetzt irgendwas nach, was im tollen, geilen Berlin gemacht wird, sondern wir hatten genau die gleichen Platten, vielleicht sogar noch bessere. Wir hatten super DJs, wir hatten so unsere kleinen lokalen Stars und wir haben gemerkt, wir feiern genauso wie die und das war was uns alle irgendwie zusammengebracht hat. Da gab es auch in Goslar und Wiesbaden und im Harz und was weiß ich wo und natürlich auch in Weimar und so. Überall gab es diese Partys und ein paar von den Leuten kamen dann halt einmal im Jahr in Berlin zur Love Parade zusammen. Das war so ein bisschen wie so der Parteitag der großen Partynation. Aber trotzdem konnte man das überall. Das hatte was sehr, sehr Demokratisches und auch was sehr Antihierarchisches, diese Technokultur.
Also das war kein nichts Nichtiges. Also wie es immer wieder behauptet wurde, im Grunde genommen. Also Friede, Freude, Eierkuchen. Nein. Als Rede von Dr. Motte wurde ja immer so verhohnepiepelt als, das ist also der ideologische Gehalt einer ganzen Generation.
Ja, solche Stimmen gab es natürlich damals auch. Also die gesagt haben, es gab ja sogar einen Journalisten, der geschrieben hat, die Love Parade war quasi die Manifestation der Macht von Helmut Kohl. Ne? 500.000 oder 1,5 Millionen Dumme, die so ein paar Wagen hinterherlaufen mit Bum Bum und die sagen, das neu vereinigte Deutschland ist super und wir haben sonst keine Forderungen, weil solange wir tanzen können, ist alles toll. Aber so kann man es natürlich auch sehen. Diese Dimension ist immer auch ein bisschen vorhanden. Die 90er waren vielleicht auch nicht so politisch wie das, was dann später kam. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, da wurde auf einmal dieses Party, dieses Konzept Party, was früher einfach immer nur sowas war, was man halt in der Freizeit macht, da gibt man sich die Kante, da steht man irgendwie, trinkt man warmes Bier in einem Raum und geht danach wieder nach Hause. Das wurde in den 90ern tatsächlich zu so einer Art Lebensstil, also so einer alternativen Nation. Auch das Wort Nation klingt jetzt immer nicht so schön, aber das wurde mit Leben gefüllt und da war eine richtige Ideologie dahinter und ein richtiges Gefühl und das gibt es ja heute noch. Also diese, viele denken, oder manchmal oft wird es ja so gesagt, in den 90ern waren die Leute dann 3 Tage wach und sind danach dann direkt vom Club in die Arbeit, aber das gibt es ja heute noch. Also das hat sich tatsächlich manifestiert und im Jahr 2019 werden die Partys tatsächlich immer noch mehr oder weniger so gefeiert, wie es damals in diesen Gründerjahren, sage ich jetzt mal, in den frühen 90ern etabliert wurde.
Über die Definition einer Epoche wollen wir gleich noch sprechen, wie sie eigentlich angefangen hat und wie sie endete. Vielleicht noch eine hochnotpeinliche Frage. Die peinlichste Lieblingsplatte aus den 90er Jahren aus dem Hause Joachim Hentschel.
Piep, kleiner Satellit von Blümchen.
Nein.
Finde ich großartig.
Weil?
Weil Blümchen für mich ein Popstar ist, trotz ihrer, obwohl sie sich natürlich mehr so ans ganz, ganz junge Publikum gewandt. Dafür war ich auch schon zu alt damals. Aber ich finde, dass die von diesem Konzept her als so eine Art virtueller Star, fast so ein bisschen wie diese japanischen Internet-Memes heutzutage, diese virtuellen Stars, die eigentlich gar nicht körperlich existieren. Das hat die damals eben nachgespielt, auch als Hamburger Mädchen. Und ich finde diese Wandlungsfähigkeit und diese Fantasie, die auch in diesen Videos steckt, auch wenn ich das natürlich, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie meinen guten Freunden vorspielen würde oder so, aber manchmal höre ich es heimlich, weil ich wirklich finde, dass das ist eine Musik, die hat eine ganz spezielle, fantastische Qualität, eine virtuelle Qualität, was Quecksilbriges, und das macht auch ein bisschen wett, dass es eigentlich so ein bisschen Trash ist.
Und auch vor allen Dingen in dem Buch kolportiert mit dem sehr schönen Begleitsatz, mein Erfolg wuchs mit meiner Körbchengröße.
Ja, das hat sie zu mir gesagt.
Ja, Musik aus den 90ern, Oasis, Champagne Supernova. Oasis und Champagne Supernova haben zumindest hier im Studio zwischen Joachim Hentschel, Autor des Buches Zu geil für diese Welt, die 90er Euphorie und Drama eines Jahrzehnts, und mir zu der Diskussion geführt, welches Jahr war es dann nochmal? Da rutscht man leicht durcheinander. Ein Tipp war 95, aber es war 96. Alles richtig nun geklärt.
Es war einfach ein riesiger Rausch, man hat nicht auf den Kalender geguckt damals.
Aber die 80er Jahre waren offensichtlich nicht so bedroht. Das lag aber in deinem Fall daran, dass du noch jung warst, oder waren die 80er und die 90er einfach nur von unterschiedlichen Drogen gekennzeichnet?
Die 80er waren, auch wenn es klingt wie ein Riesenklischee, ich muss mich gleich entschuldigen, aber ich kann es nur bestätigen, dass ich die 80er Jahre so erlebt habe, bedroht durch den Kalten Krieg, durch die Aufrüstung, durch Ereignisse wie der Kernkraftunfall in Tschernobyl, von dem immer geredet wird. Mhm. Das wird immer alles so runtergebetet, aber das war damals tatsächlich, wie gesagt, ich war da Teenager, das waren Ereignisse, die einen sehr stark beeinflusst haben im Sinne von, was passiert. Wir haben damals wirklich gedacht, was weiß ich, morgen, vielleicht gibt es morgen einen Krieg oder morgen gibt es eine neue Explosion.
Ich wollte und nach wir sind tot. Auswandern.
Ja, wirklich. Und genau deshalb war eben diese Zeitenwende, die im Prinzip mit dem Mauerfall 1989 so ihr erstes Symbol hatte und die dann weiterging, Ende des Kalten Krieges, Wiedervereinigung, Ende der Sowjetunion, dann auch so Sachen wie Nelson Mandela wird Präsident von Südafrika. Der in den 80er Jahren, wenn man gesagt hätte, ja, Nelson Mandela, der wird bald Präsident sein, da hätte man einem den Vogel gezeigt. Und das war wirklich dass Politik nach so einer Zeit von so einer gefühlten Bedrohung auf einmal so erlebbar wird, dass man auf das Grenzbäume hochgehen und man läuft einfach durch, wo man in den 80er Jahren in der Autoschlange stand. Das war eine irre Erfahrung. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum, wie gesagt, ich rede jetzt halt, na, sagen wir mal, für meinen Kulturkreis. Das hat irgendwelche jungen Menschen in Banja Luka oder in Puerto Rico haben das natürlich anders erlebt. Das ist klar. Aber ich sag mal, im Westen waren die 90er Jahre wirklich eine Zeit, in der eine Sensation nach der nächsten scheinbar oder gefühlt passiert ist. Es gab natürlich auch viel schlimme Dinge, klar, aber so ein Impetus, so eine Beschleunigung und so Politik zum Anfassen und auch als Lifestyle quasi, ich war in meinen frühen 20ern, ich wollte auch Spaß haben, das hat man später oder vorher in dieser Form nicht erlebt, wenn man so aus meiner Generation stammt.
Ja, was der Erlebnisfähigkeit dieses Alters auch geschuldet ist natürlich.
Absolut.
Die Frage ist natürlich immer, gibt es tatsächlich ein typisches Charakteristikum einer Dekade? Jetzt hast du das ja schon gerade angedeutet, du beginnst die 90er Jahre mit dem Mauerfall und sagst, okay, das war ein einschneidendes Ereignis, sofort nachvollziehbar, und bei näherem Nachdenken kommt man auch drauf, aber damit beginnt das Buch auch. Womit endeten sie eigentlich? Und das war 9/11. Warum genau da?
Weil das im Prinzip so das zweite große symbolische einschneidende Ereignis war, das eben auch einem sehr, sehr nahe gegangen ist und wo man genau merkte, das hat jetzt eine Bedeutung.
Jeder weiß, wo er war.
Jeder weiß, wo er war. Das hat eine Bedeutung für unser Leben. Und ich meine, man hat ja schon damals beim Millenniumswechsel von 99 auf 2000 gedacht, dass nachts irgendwie die Flugzeuge vom Himmel fallen wegen dem Computerbug, dass es nicht passiert. Aber so im Nachhinein wurde das ja dann auch so hininterpretiert. Also einige Kommentatoren haben ja dann auch gesagt, na, das ist das Ende der Spaßgesellschaft. Da hat Und nicht nur, also teilweise natürlich auch deutsche Kommentatoren. Peter Scholl-Latour hat in einem Interview damals gesagt, ne, wenn jetzt all die jungen Leute irgendwie in den Nahen Osten in Krieg ziehen müssen, gegen Afghanistan oder wen auch immer, dann können sie in Deutschland keine Love Parade mehr feiern. Und man hat da, ich meine, es ist furchtbar zynisch, sowas zu sagen, aber man hat da auch so eine gewisse Genugtuung teilweise gespürt von den Kommentatoren, die gesagt haben, jetzt, nachdem alle gedacht haben, die Welt steht uns offen, der Individualismus siegt, jetzt merken wir erstmal, welche Konsequenzen das hat, wenn wir die Zügel zu sehr locker lassen. Und deswegen finde ich tatsächlich, dass da schon wieder eine andere Dekade begonnen hat, über die man auch nochmal ein Buch schreiben kann irgendwann mal.
Also das Buch orientiert sich sehr stark an der Pop- und Rockkultur, ist sehr süffig geschrieben. Ich habe es mit großer Begeisterung jeweils abends immer lesen zur Kenntnis genommen, im Dämmerlicht meiner kuscheligen, spuckigen Bude. Vielleicht aber noch, also was ich noch nicht gefunden habe in dem Buch, ist etwas, seien wir froh, dass wir das los sind. Was ist das denn? Also ich weiß zum Beispiel, dass ich sehr froh bin, dass ich den Slime losgeworden bin aus den 70er Jahren. Ich weiß, dass ich sehr froh bin, beispielsweise die Angst vor der atomaren Bedrohung losgeworden zu sein. Den Rechtsradikalismus, der wird hier tatsächlich in seiner aufkommenden, auch gesamtdeutschen Prägung auch nochmal sehr ausdrücklich, das hatte ich auch fast wirklich verdrängt geschildert.
Es ist sehr, sehr interessant, wenn man sich, da gibt's auch, kann man auf YouTube sehr viel finden, alte Talkshows von Anfang der 90er, wo mit den bösen Onkels und mit Leuten von der Partei, die Republikaner und so weiter diskutiert. Das ist sehr, sehr interessant. Das wäre jetzt wieder ein eigenes Thema, aber wenn man mal sieht, wie man damals umgegangen ist, eben auch mit diesem Diskurs zwischen den...
Unbedarft auch, ne?
Absolut, ja.
Aber gibt's etwas, wo du sagen sollst, also da bin ich drauf gestoßen, da war ich richtig erleichtert, dass ich in meinem Kleiderschrank nochmal Notizen auf etwas gefunden habe, worum ich die ganze Zeit nicht mehr darüber nachgedacht habe.
Es gibt zwei Dinge. Das eine ist natürlich sehr, sehr offensichtlich, dass man, dass Internetverbindungen heute schneller gehen und man nicht nur warten muss und es eine halbe Stunde dauert, bis man sich ein Lied runterladen kann. Und ich finde zusätzlich auch, dass die sehr starke Dominanz des Rucola-Salats auf in kalten Buffets und so weiter, dass die zurückgegangen ist seit den 90er Jahren, finde ich ehrlich gesagt auch begrüßenswert.
Damals eine echte Entdeckung, heute nun ja, Stutenfutter. Joachim Henschel, zu geil für diese Welt, die 90er, Euphorie und Drama eines Jahrzehnts, erschienen im Pieper Verlag, lesenswert, große und tiefgängige Unterhaltung. Vielen herzlichen Dank, Herr Henschel, alles Gute.
Dankeschön, ebenso.
Wird dieses Gespräch irgendwann mal 2030 als Indikator für die 10er Jahre auftauchen können? Wir wissen es nicht.
Bestimmt.